Na, stört immer noch. Ich lasse die Finger lieber davon. Bin ich zu hören? Ja, das passt heute mal wieder. Ich frage nach der Wahrheit. Ich sehne mich nach Weisheit. Und ich würde sagen, damit sind wir heute hier genau richtig. Darum geht es, um Wahrheit und Weisheit. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen sind, um auf Gottes Wort zu hören. Und deswegen möchte ich mit einem kurzen Gebet beginnen. Lieber Vater, du kennst uns von innen und außen und weißt, wie es da aussieht und dass wir die Wahrheit so dringend nötig haben, gerade die Wahrheit, die unbequem ist. Und jetzt bitten wir dich, dass du uns herauslöst aus unseren Gedanken und Gewissheiten, dass du uns dein Wort öffnest und unser Herz für deinen Geist. Danke, dass du hier bist und dass du mit jedem hier in diesem Raum redest. Amen. Als unsere beiden Jungs Jugendliche geworden sind, da habe ich ihnen gesagt, als Christ sollte man keine Ballerspiele am Computer spielen, keine Ego-Shooter. Und vielleicht kennt ihr das. Als ich selber Jugendlicher war, da ist mir gesagt worden, als Christ sollte man nicht in die Disco gehen. Vielleicht kennt ihr das. Als mein Vater, Jahrgang 1936, als er Jugendlicher war, da hat man ihm gesagt, als Christ darf man nicht ins Kino gehen und nicht zusammen mit Mädchen Schlitten fahren. Warum auch immer. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Mein Opa, Jahrgang 1900. Ich denke zwar, er war nicht gläubig, aber wäre er zu einer Freikirche gegangen, hätte man ihm gesagt, du darfst am Sonntag nicht Straßenbahn fahren, weil das die Sonntagsarbeit unterstützt. Vielleicht kennt ihr das, ja, wahrscheinlich nicht. Und noch zwei Generationen vorher hätte man zu einer jungen Frau gesagt, sie dürfte keinen Beruf lernen oder nicht alleine reisen. Alle haben es gut gemeint. Aus reinem Gewissen haben sie das, was sie vom Glauben verstanden haben, haben sie in Regeln gemacht. In bester Absicht. Wenn wir das heute so hören und vielleicht auch in unserem eigenen Leben mal so ein bisschen zurückdenken, dann wirkt das doch etwas willkürlich, oder? Wir verstehen die Regeln von früher kaum noch, warum man das so aus christlichen Gründen gesehen hat. Wir fragen uns, was soll denn daran biblisch sein? Das steht doch gar nicht in der Bibel. Und wir fühlen uns in aller Regel heute besser und freier. Aber wir sollten da sehr nüchtern sein und selbstkritisch. Wir sollten gut überlegen, dass wir es auch tatsächlich besser machen. Wie gehen denn wir mit all den neuen Entwicklungen um und den Fragen? Internet, Gender, Aktienmarkt, Cannabis. Wer falsche Maßstäbe hat, der macht sich da schnell lächerlich. Aber wer keine Maßstäbe hat, dessen Glaube kommt todsicher unter die Räder. Also, wie kommen wir zu guten Maßstäben? Wie finden wir Wahrheit, die unser Leben trägt? Und die Antwort ist ganz einfach. Lasst uns die Bibel aufschlagen. Lasst uns aus der Bibel lernen. Sie ist ein Maßstab für das Leben für heute. Da steht zwar nichts drin von Ego-Shootern oder Schlittenfahren, aber wir lernen Prinzipien, die auch heute tragen. Wir lernen Gottes Willen kennen, wir können reifen und urteilsfähig werden, um im Hier und Jetzt zu leben. Und darum soll es gehen in der Bibelwerkstatt, die heute dann beginnt oder dann ab Montag ging Jesus ins Theater und es ging nicht, Joel, um die Frage, ob Jesus mit dir ins Kino gehen würde. Aber in dem Missverständnis liegt der Grund, weshalb du das besuchen solltest. Denn es nimmt eine andere Richtung. Aber heute schauen wir uns erst einmal eine Geschichte von Jesus an, wie er mit den Herausforderungen seiner Zeit umgegangen ist, den Herausforderungen, für die die Bibel keine unmittelbare Anweisung hatte. Und es geht um Jesus und den Kaiser oder das Steuerzahlen. Ich lese uns aus Markus 12, die Verse 13 bis 17. Und da heißt es: Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person des Menschen, der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Da er ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen: Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen: Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Das also unser kleiner Text, den wir uns heute anschauen wollen. Darf man Steuern zahlen? Das war damals das Thema. Ich denke, für uns ist das kein Thema. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe, das ist unter uns Konsens, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt ist oder kreative Steuervermeidung, sondern ein schweres Vergehen. Wir haben viele Unternehmer hier, das habe ich mittlerweile auch schon mitgekriegt. Also ich hoffe, das ist unter uns allen völlig klar. Nicht darf man Steuern zahlen, sondern man muss Steuern zahlen. Und für uns Christen gilt das gleich doppelt. Nicht nur, weil es die Gesetze sagen, sondern auch, weil es Gottes Wort sagt. In Römer 13, da heißt es: Alle staatliche Autorität ist von Gott, darum zahlt ihr ja auch Steuern. Also, das ist ziemlich klar unter uns. Und da fragt man sich dann doch, was soll ich dann mit der Geschichte? Das ist abgehakt, da bin ich doch d'accord mit. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. In der Bibel geht es um mehr. Es geht um mehr als um Bibelwissen. Es geht um mehr als richtig und falsch. Es geht um mehr als Einzelgeschichten. Gott will uns durch sein Wort formen. Er will, dass wir daran wachsen, dass wir urteilsfähig werden, dass wir seinen Willen von damals verstehen und ihn auf heute übertragen, auf das moderne Leben heute. Wie wir den Glauben leben können in einer pluralistischen und säkularen Welt, das sollen wir hier lernen, obwohl die Welt damals gar nicht so war. Wir sollen es nicht so machen wie die Amischen in den USA, die den Lebensstil des 16. Jahrhunderts konserviert haben und immer noch so leben von ihrer Kleidung und ihren Werten wie damals, sondern wir sollen ganz und gar und mit voller Akzeptanz im Hier und Jetzt leben und da den Glauben an Jesus Christus bewahren. Und dafür, um das einzuüben, dieses Prinzip zu verstehen, dass wir etwas Zeitgebundenes, Historisches nehmen, verstehen, was es damals bedeutet hat und das dann auf unser Leben heute übertragen. Darum geht es in diesem Bibeltext, in dieser Predigt, aber dann auch in der Bibelwerkstatt. Um was geht es in dieser Geschichte? Da kommen also Pharisäer und Herodianer zu Jesus. Herodianer, das waren die Höflinge, die Leute aus dem Umfeld von König Herodes. Die kommen, um Jesus am Zeug zu flicken. Sie suchen etwas gegen ihn, irgendeine Anklage, mit denen sie Jesus diskreditieren könnten. Und sie fragen, ob man Steuern zahlen soll oder nicht. Das war damals eine schwierige Frage. Es gab so die Hardliner, die nannten sich Zeloten. Das war so eine Halbterroristen, könnte man sagen, Freiheitskämpfer. Und die haben gesagt, keine Kooperation mit dem römischen Staat, keine Anerkennung der Römer. Und die haben gesagt, keine Steuern zu zahlen. Die Pharisäer, die uns hier begegnen, die waren nicht so hart drauf. Die haben das pragmatisch gemacht, aber in ihrem Herzen haben sie gesagt, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will nicht dem Kaiser Steuern zahlen. Und die Herodianer, ich denke, das waren eher die gesagt haben, na klar, zahlt ihr Steuern, davon lebt der ganze Königshof. Und sie wollen Jesus also aufs Glatteis führen, weil es keine richtige Antwort auf diese Frage gibt. Steuern zahlen, ja oder nein? Und Jesus merkt gleich, was sie vorhaben, dass sie ihn aufs Glatteis führen wollen. Und er sagt, warum versucht ihr mich? Warum legt ihr euch mit mir an? Zeigt mir eine Steuermünze. Und das ist schon mal interessant, oder? Jesus selbst hatte offensichtlich kein Geld. Er lebte besitzlos. Er konnte diese Münze nicht zeigen. Es waren die Pharisäer und die Theologen und die Herodianer, die waren verlogen. Und die haben dann heimlich diese heidnische Steuermünze aus ihren Taschen geholt und Jesus hingehalten. Das waren die Leute, die das Problem hatten. Jesus hatte dieses Problem nicht. Und dann hat Jesus diese Münze da und er fragt, wessen Bild und Aufschrift seht ihr da? Bei dieser Münze, da handelt es sich, in manchen Übersetzungen steht Silbermünze, als ob das eine beliebige Silbermünze war, eine austauschbare Münze. Aber im Griechischen steht da Denar. Und ich mag eigentlich Bibelübersetzungen, die das Alte auch noch festhalten, weil man da doch auf tiefere Dinge stößt. Wie sah so ein Denar aus? Und dazu habe ich hier mal ein Bild. Auf der Vorderseite ist Kaiser Tiberius und auf der Rückseite seine Mutter, die als Friedensgöttin dargestellt ist. Und auf der Vorderseite steht Tiberius Caesar, Divi Augustus, Filius Augustus. Und das heißt übersetzt, Tiberius Caesar, also Tiberius der Kaiser, des göttlichen Augustus Sohn und selber Augustus. Augustus heißt der Erhabene. Diese Münze ist voller göttlicher Attribute, dass der Kaiser nicht nur Kaiser ist, ein Mensch, sondern dass er ein Gott ist. Er ist ein Sohn des göttlichen Caesar und selber vergöttlicht. Das ist da ausgedrückt. Sogar seine Mutter hat er dann noch in diesem Göttinnenstand erhoben. Genau, jetzt habt ihr das vor Augen. Diese Münze hat Jesus sich zeigen lassen. Und da war ganz klar zu sehen, warum den Juden das nicht gefallen hat. Denn für Juden ist doch völlig klar, das Bilderverbot. Man darf kein Bild von Gott machen. Und erst recht darf man nicht Menschen vergöttlichen. Diese Münze, das war ein Bekenntnis zum Gottkaisertum des römischen Kaisers. Das war eine Unterwerfung unter den Kaiser. Ich glaube, das können wir wieder ausmachen. Danke. Was sollte Jesus also dazu sagen? Darf man dem Kaiser so eine Münze geben oder nicht? Entweder ist das Götzendienst, weil das Bilderverbot gebrochen ist oder weil da ein Mensch als Gott bekannt wird, oder ist es Auflehnung gegen den Kaiser. Entweder ist Jesus mit seiner Antwort ein religiöser Fanatiker oder ein Liberalist. Und die Leute haben sich gedacht, Jesus, jetzt haben wir dich. Deine Logik wird hier nicht funktionieren. Wir pulverisieren deinen Anspruch, ein göttlicher Lehrer zu sein. Und als Jesus sich diese Münze zeigen lässt, und dann sagt er diesen Hammersatz, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist, des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist wirklich ein Hammersatz und eine Orientierungshilfe für uns heute. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Ich meine, er hat sogar sein Bild drauf gemacht. Also wenn er es zurückhaben will, dann gebt es ihm. Es ist sein Besitz. Gebt es ihm ruhig zurück. Aber erst recht gebt Gott das, was Gott gebührt. Wenn euch schon wichtig ist, dem Kaiser zu gehorchen, dann sollte euch erst recht wichtig sein, dem Gott zu gehorchen. Im Judentum gibt es so verschiedene Argumentationsmuster. Und dieses Argumentationsmuster, was Jesus benutzt, ist vom Kleinen zum Großen. Wenn das schon für den Kaiser gilt, einen Menschen, dann gilt es doch erst recht für Gott. Jesus benutzt das auch bei dem Beispiel von den Vögeln. Wenn schon die Vögel sich keine Sorgen machen, dann macht auch ihr euch keine Sorgen. Also so eine rabbinische Argumentation ist das hier. Gott gehört euer ganzer Gehorsam. Gott gehört eure ganze Liebe. In voller Konsequenz lebt mit ihm. Und ich denke, wir können hier auch Apostelgeschichte 5, Vers 29 mithören, wo Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also gebt dem Kaiser, was der Kaiser will, was das Leben in dieser Gesellschaft erfordert. Das tut. Aber tut dann erst recht das, was Gott erfordert. Lasst Gott Gott sein und gebt ihm, was ihm zusteht. Also ich denke, Jesus beantwortet hier nicht nur die Einzelfrage nach der Steuer. Damit ist man schnell zu Ende. Aber er gibt uns einen Grundsatz, nachdem wir heute selber urteilen können, was denn richtig und was falsch ist. Die gläubigen Juden damals lebten gewissermaßen in zwei Welten, in zwei Sphären. Das eine war das gesellschaftlich-politische Leben. Da lebten sie im römischen Kaiserreich unter der Herrschaft von Herodes. Und das sollten sie tun, da leben, Steuern zahlen, das tun, was nötig ist. Auch als gläubiger Jude ist man Bürger, er ist Nachbar, man ist Teil der Gesellschaft, Steuerzahler. Aber vor allem ist ein gläubiger Jude auch ein Bürger im Volk Gottes, im Reich Gottes, könnte man sagen. Und er muss genauso und noch viel mehr darauf achten, dass er in dieser Beziehung zu Gott lebt. Die Bindung an Gott ist das Höchste und Größte im Leben. Und genau das ist der Grundsatz für uns heute. Auch wir leben in der Welt, wie man so schön sagt. Die böse Welt da draußen. Nein, das ist natürlich ein Zerbel. Die Welt ist nicht einfach böse. Das ist die Welt, die Gott geschaffen hat. Und wir beschmutzen uns nicht, wenn wir darin leben. Wenn wir Anteil haben an der Gesellschaft. Wenn wir uns einbringen. Wir als Gläubige, wir sind nicht die, die Berührungsängste haben sollten. Wir sind frei, fröhlich in dieser Welt und Gesellschaft zu leben. Und ich bin so froh für diesen einen Bibelvers aus Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Der Erdkreis und seine Bewohner. Die ganze Erde gehört Gott. Und damit, mit diesem Wissen, bin ich doch frei, in dieser Welt zu leben. Also das Weltbild von uns als Christen sollte kein enges, ängstliches Weltbild sein, sondern ein befreites Weltbild. Aber es gehört eben auch dazu, dass wir unter Gottes Herrschaft leben, dass wir seine Kinder sind, dass er uns das Höchste ist. Und deswegen ist uns über allem anderen wichtig, ihm zu gefallen. Nicht vor allem der Gesellschaft zu gefallen, den Menschen, ihren Ansprüchen zu genügen, sondern Gott zu gefallen und seinen Ansprüchen zu genügen. Das ist unsere wahre Identität, da ist unsere wahre Leidenschaft. Und darin finden wir unsere Freude und Kraft zum Leben. Das steckt für mich alles drin in diesem Satz. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das ist der Grundsatz, das Fundament, das wir dann auf andere Lebensbereiche anwenden können, mit dem wir im Hier und Jetzt leben können, wo wir Antworten finden über das Steuerzahlen hinaus. Und da möchte ich doch zunächst einmal fragen, ist das eigentlich so, dass Gott unser heiliger Mittelpunkt ist, unser Zielpunkt unseres Lebens, dass er für uns höher steht als die Gesellschaft, die Meinung der Menschen? Ich habe das so frech behauptet, so ist das oder sollte das sein, aber es ist immer gut, selbstkritisch sich zu hinterfragen, ob das so ist, ob wir nicht oft doch leben, um Menschen zu gefallen. Im Englischen gibt es diesen schönen Ausdruck, ein People-Pleaser zu sein, jemand, der Menschen gefallen will. Und anderer Ausdruck, the disease to please, die Krankheit gefallen zu wollen. Das ist, wenn es sich auf Menschen bezieht, auf alle Fälle falsch für uns. Wir wollen Gott gefallen. Das ist unser Urantrieb. Ja, aber das Leben in dieser Zeit, im Hier und Heute, das setzt uns in eine Spannung. Wir können uns nicht isolieren. Wir sind Teil des Ganzen. Wir sind Beteiligte. Und manchmal sind auch Dinge nötig, die wir als Kompromisse empfinden, wie Steuern zu zahlen, von denen dann vielleicht Waffen gekauft werden. Und es gibt viele Fragen, die wir nüchtern angucken sollten, um zu schauen, wie wir damit umgehen. Darf ein Christ in einer Krankenkasse sein und Beiträge zahlen, wenn von den Beiträgen auch Abtreibungen finanziert werden? Das schmeckt uns nicht, das ist ein Widerspruch. Aber wir können es nicht vermeiden. Darf ein Christ in einen Laden gehen, in dem eine Buddha-Statue steht? Ich weiß nicht, im frommen Heiger kommt das wahrscheinlich nicht vor, aber in Frankfurt, da gibt es wahrscheinlich weniger Läden ohne Buddha-Statuen als mit. Darf man da reingehen als Christ? Ich denke, aber hallo, selbstverständlich. Wenn da allerdings ein Ritual mit Räucherstäbchen gefeiert würde, würde ich da nicht reingehen, weil es meinen Glauben tangiert. Darf ein Christ in einen Aktien-ETF investieren, wenn vielleicht auch Umweltverschmutzer dabei sind oder Rüstungskonzerne? Ich denke, man sollte kritisch hinschauen. Aber natürlich darf man auch in Aktien investieren, wenn man das Geld dafür hat. Denn sonst müsste man sein Geld ja verbuddeln. Ich will nur die Gemengelage aufzeigen, die Welt, in der wir leben, wo wir unseren Glauben leben wollen. Es gibt viele solcher Beispiele. Steuern, Versicherungen, Geld, Gesellschaft, nichtchristliche Religionen. Überall sind wir konfrontiert mit Werten, die unserem Glauben, die uns einen gewissen Kompromiss abnötigen. Manche Christen sind immer in Sorge, sich zu beschmutzen, sich zu kontaminieren mit ihrer Umwelt. Und sie möchten sich aus allem heraushalten. Aber Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt vor allem Gott, was Gottes ist. Der christliche Glaube ist keine Ausstiegsphilosophie für Hippies mit langen Haaren, die im Bauwagen wohnen. Es ist auch kein Freifahrtsbrief für die Frommen, sich aus allem herauszuhalten, sondern der Glaube ist eine Verantwortungsethik, dass wir unseren Glauben, christlichen Glauben, ernsthaft im großen Ganzen einbringen, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern dass er gesehen wird. Das ist nicht einfach. Das stellt uns in viele Fragen, die uns vielleicht nicht gefallen. Einfacher und schöner wäre es, wir könnten alles einteilen in richtig und falsch. Wenn wir uns aus allem heraushalten könnten, was uns nicht gefällt. Aber das Leben ist komplexer. Und auch die Bibel gibt keine platten Antworten, sondern sie gibt uns solche Grundsätze, die wir mitnehmen können und anwenden auf die aktuellen Fragen. Wir müssen leben mit Internet, mit Gender, mit Geld, mit einer Gesellschaft, die in ihrem Kern säkular geworden ist, vielleicht sogar auch manchmal antichristlich. Und wir müssen lernen, dann diese biblischen Prinzipien anzuwenden, sie zum Leben zu erwecken und mit Sinn zu füllen. Und dabei müssen wir natürlich auch Spannungen ertragen, weil wir das nicht einfach abschütteln können. Und selbst Jesus hat uns geraten, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ignoriert dieses Bild, das ist jetzt so, zahlt die Steuern und gebt Gott, was Gottes ist. Und ich denke, das ist die Herausforderung, dass wir das akzeptieren, dass wir in diese Lage gestellt sind. Bürger in zwei Welten, könnte man sagen. In dieser Spannung. Und wir halten in dieser Spannung fest, dass wir vor allem Gott gehorchen, ihm gehören, ihn lieben. Das ist unsere Herzenshaltung. Und wir sind wachsam, dass uns das nicht verloren geht, dass uns das nicht durch Anpassung verloren geht. Gott möchte, dass wir in diesen Fragen wachsen, dass wir sie nüchtern anschauen und dann in Verantwortung vor ihm eine Haltung einnehmen. Es reicht nicht, eine Regel aus dem 19. Jahrhundert auszupacken und sagen, ein Christ tut das. Sondern in der heutigen Situation muss das oft neu durchdacht und auch manchmal durchlitten werden, bis wir Antworten finden. Und wir sollten natürlich nicht Nebensachen wie Tanzen und Schlittenfahren zur Hauptsache machen. Und erst recht sollten wir uns auch nicht einreden lassen, Hauptsache Jesus, alles andere ist zweitrangig. Nein, es ist nicht alles zweitrangig, sondern aus Liebe zu Jesus werde ich immer wieder die Frage stellen, was denn richtig und dem christlichen Glauben angemessen ist. Ich weiß, diese Frage, ihr könnt mir vorstellen, dass diese Predigt manch einen irritiert. Man hätte doch immer gerne so am Ende eine Tasche mit einem Griff, wo man nach Hause geht und sagt, das habe ich gelernt. Wer was Einfaches lernen will, der gehe einfach nach Hause und sage, das mit der Steuer, das nehme ich neu ernst. Steuerzahlen ist gut und ich bin da auch genau, ich erlaube mir da keine Freiheiten. Für manch einen ist das vielleicht schon mal ein Lernschritt. Aber wem das zu wenig ist, dem möchte ich das anbieten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gebt vor allem Gott, was Gottes ist. Dieses Prinzip mitzunehmen. Und dann ist es die Aufgabe von jedem selber, in seinem Leben durchzubuchstabieren, was das denn heißt, Teil der Gesellschaft zu sein, sie mitzugestalten, aber das Ganze als Christ zu tun, erkennbar zu tun und das mit einem neuen Jahr zu tun. Das wäre so meine Anregung. Und noch eine zweite, wer mit dem Thema nicht fertig ist, wer daran gerne weiter nachdenken möchte, den kann ich raten, in der kommenden Woche, am Montag, am Dienstag und am Mittwoch hier zu sein, um 20 Uhr. Da werden wir uns wirklich mit dem Theater beschäftigen und werden vielleicht manches Missverständnis da aufdecken können. Und ich sage es mal etwas provokativ. Manche Bibelleser beschäftigen sich immer mit den Dingen, die sie schon kennen. schon oft gehört haben. Aber das ist ein Thema, was viele Menschen, die Jahrzehnte mit der Bibel leben, noch gar nicht wahrgenommen haben. Dass die Welt schon damals viel vielfältiger war, moderner, säkularer war. Also ich lasse es bei diesen Andeutungen und bei diesem Werbeblock. Ich möchte, weil Geschichten oft besonders reden, möchte ich mit einer Geschichte enden. Ein armer Jude aus Osteuropa, der zog, weil er sich verbessern wollte, nach New York, wie das Hunderttausende getan haben. Und er ging dort zu einer großen, reichen Synagoge. Er stellte sich dort vor und sagte, ich möchte gerne Schammes werden. Schammes ist der Synagogendiener. Und diese stolze, große Synagoge, die Vorsteher sagten, ja, ist denkbar, wie sieht es denn mit Lesen und Schreiben aus? Dann sagt er, ich kann leider nicht lesen und schreiben. Dann sagten die, tja, dann können wir dich hier leider auch nicht anstellen, weil wir so eine wichtige, große Synagoge sind. Traurig geht dieser Jude weg, überlegt sich, was er mit seinem Leben macht. Und dann fängt er an, Schnürsenkel zu verkaufen in einem Bauchladen. Also ganz einfach ein Straßenhändler. Aber weil er ein guter Händler ist, deswegen kann er schon bald Schuhe verkaufen. Es dauert nicht lange, dann hat er einen Schuhladen und ist recht erfolgreich. Und nach einiger Zeit hat er eine ganze landesweite Kette an gut gehenden Schuhläden. Irgendwann braucht er für eine Investition Geld und er geht zur Bank. Man empfängt ihn mit Ehren, bietet ihm einen Sitz an, Zigarre oder wie das da war, keine Ahnung. Und dann legt ihm der Direktor den Vertrag vor und sagt, hier ist der Vertrag, lesen Sie sich das durch und unterschreiben Sie hier. Und dann sagt dieser Mann, es tut mir leid, ich kann nicht lesen und schreiben. Und dann sagt der Bankdirektor, ach, jetzt stellen Sie sich doch mal vor, was aus Ihnen hätte werden können, wenn Sie hätten lesen und schreiben können. Und dann sagt dieser Jude, ja, dann hätte ich Schammes werden können. Er hat ein Leben lang diesen Traum mit sich getragen, Gott zu dienen, ihn anzubeten. All das Geld und die Geschäftswelt haben diesen Traum nicht überdeckt. Und er hat diesen Traum bewahrt in dieser ganzen Zeit. Wir sollten auch Menschen sein, die diesen Traum mit uns tragen im Alltag. Und den lassen wir uns nicht nehmen. Amen.